Wir begrüßen euch in der roten Zone im Januar des neuen Jahres. Thema ist heute Spitze, Repression und was wir dagegen machen können. Hintergrund oder wie wir darauf gekommen sind, diese rote Zone zu machen, war die Spitzel-Enttarnung in Göttingen im Ende des letzten Jahres. Ihr habt das schon mitgekriegt. Angeborener Spitzel des Verfassungsschutzes wurde da enttarnt. Der war in der Basis Demokratischen Linken, also unserer IL-Gruppe in Göttingen eingesetzt, sollte da eben die Aktivitäten ausspionieren. Ist dann irgendwie rausgekommen, dass er ja, das nicht aus politischem Interesse, sondern im ja, wahrscheinlich finanziellen Auftrag tut. Das Outing ist ja durch die Presse gegangen und führte dann auch zum Sturz der damaligen Verfassungsschutzpräsidentin hier in Niedersachsen, Mara Brandenburger. Das Thema war irgendwie wieder bundesweit präsent. Das war nicht der erste Spitzel, der enttarnt wurde. Da gab es immer schon Beispiele, unter anderem ja auch hier in Hannover um 2002 rum mit der Agentin unter dem Namen Kirsti Weiß in der Szene unterwegs war. Und für uns war das eben der Anlass, diese Enttarnung in Göttingen, dass wir nochmal gesagt haben, was ist eigentlich mit diesen Spitzeln? Das ist irgendwie. Ja, ist jetzt gerade wieder aufgekommen, aber die Repression trifft uns natürlich nicht nur, wenn irgendwie Spitzel enttarnt werden, wenn die tätig sind, sondern die trifft uns schon, ja, wenn wir auf der Straße unterwegs sind, wenn wir auf Veranstaltungen sind, dass da irgendwie Leute sitzen, das beobachten. Und was macht das mit uns und wie können wir uns dagegen wehren? Und wir hatten eigentlich auch Leute aus Göttingen eingeladen, die ihre Erfahrung mit der Situation, ein Spitzel gehabt zu haben, berichten sollten. Das hat leider nicht geklappt, dass die heute hier sind. Dann diskutieren heute ein Genosse von der IL Hannover und ein Genosse von der Roten Hilfe aus Hannover. Genau, die IL als die Gruppe, die sozusagen die Erfahrung in Göttingen gemacht hat, also die dortige IL-Gruppe. Und es gab da eben einen Austausch auch innerhalb der IL. Und da wird es, ja, da gibt es dann die Position. Und der Kollege von der Roten Hilfe ist ja die linke Solidaritäts-, die strömungsübergreifende Solidaritäts- und Schutzorganisation, die sich einfach schon seit Jahren mit Antirepression beschäftigen. Und ja, da auch hier in Hannover praktische Tipps und Tricks verraten. Genau, in die Diskussion einzusteigen, wir haben im Flyer so ein paar Fragen gestellt, sowohl abstrakt, was macht das so ganz allgemein mit uns, aber auch konkret, wie fühle ich mich irgendwie auf Demos, wenn ich irgendwie, muss ich mal das Gefühl haben, dass da sind Leute, die eigentlich nur darauf warten, das, was ich da vielleicht tue oder was ich in einem Redebeitrag sage, irgendwie zu verraten und irgendwie aufzuschreiben, weiterzumelden, was macht das, wenn ich in meiner Politgruppe mich engagiere. Genau. Das Setting ist Tresengespräch, also es geht gar nicht darum, dass wir hier jetzt einen langen Input hören oder eine PowerPoint-Präsentation zu sehen kriegen, sondern es geht so ein bisschen, wir steigen gleich rein in die Diskussion und wie in einer Kneipe, hier am Nebentisch ist ein anderes interessantes Thema, dann immer auch gerne mit einsteigen. Also es gibt eben keine Redelist oder so, sondern einfach in die Diskussion mit reingrätschen, Ideen, Fragen, wenn man alle gestellt und die beiden sind eher dafür da, dass das Gespräch so ein bisschen in Gang kommt. Soweit erstmal zum Abend. Dann hoffe ich auf eine schöne Diskussion und für das Wort oder den Redestab jetzt an euch übergeben.
Ja gut, ich fange einfach an. Ich würde sagen, ja, das ist ein guter Hinweis, also fragt oder macht Anmerkungen, sobald ihr irgendwas euch in den Kopf kommt. Das ist wahrscheinlich zur Belebung der Sache unglaublich wichtig und wird dadurch auch alles nur interessanter. Ich würde erstmal von vornherein so eine kleine Unterscheidung zwischen diesen sogenannten V-Leuten, Spitzeln oder weiß der Geier was treffen. Ich würde sagen, es gibt zum einen so die Leute, die tatsächlich verbeamtet sind, die vom Staatsschutz kommen oder auch von den politischen Polizeibehörden etc. pp., die ausgebildet sind und auf ganz bestimmte Zusammenhänge tatsächlich gezielt eingesetzt werden. Die werden dafür bezahlt im Rahmen ihres ganz normalen Berufslebens. Dann gibt es die Leute, die angequatscht werden. Das würde ich mal sagen, ist eher so die häufigere Variante. Und obwohl das, was das ist das, was auch in Göttingen passiert ist. Da hat irgendein Studi, glaube ich, soweit ich das mitgekriegt habe, während seines Studiums irgendwann angequatscht worden und hat irgendwas versprochen gekriegt. Da kriegen Leute versprochen von Vorteilen in ihrem Ausbildungsgang über Prüfungen, die sie möglichst einfach bestehen können, bis zu den relativ hohen Geldsummen, die sie angeboten kriegen. Und die machen das quasi so hobbymäßig. Und das ist, glaube ich, erstmal so eine grundsätzliche Unterscheidung. Wobei man bei diesem zweiten, bei diesem sogenannten Hobby-Spitzeln sagen muss, dass diese Anquatschversuche können tatsächlich alle treffen. Da wundern sich immer manche Leute und manche Leute trauen sich das auch nicht weiter zu erzählen, dass sie angequatscht wurden, weil sie denken, oh, das ist irgendwie peinlich oder ich bin irgendwie jetzt irgendwas Besonderes und was denken die jetzt, was ich irgendwie gemacht habe oder auf dem Kerbholz habe oder so, dass ich ausgerechnet angequatscht wurde. Da würden wir immer sagen, das ist relativ beliebig und warum wer angequatscht wird, das wissen ausschließlich die zuständigen Behörden und das kann man eigentlich kaum vorhersagen. Also möglichst schnell immer möglichst vielen Leuten Bescheid sagen.
Wobei auf der einen Seite es natürlich schon so ist, dass sie auch bis zu erpresserischen Sachen gehen, also dass sie bei Leuten, die kleinere Strafverfahren haben, denen sagen, wir können da was für dich tun und du gehst doch eh in die Korn, gab es so ein Beispiel, hatten sie beim Ladendiebstahl ertappt, geh doch da mal öfter hin, dann können wir auch was für dich tun. So. Gerade bei solchen Sachen ist es natürlich total wichtig, sowas auch öffentlich zu machen und nicht für sich selber zu behalten. Ich glaube jetzt, das ist nur die eine Seite, also du hast jetzt diese Unterscheidung aufgemacht, so wie wir das in dem Punkt erfahren haben, ich weiß jetzt nicht, ob jeder Amateurspitzel auch so funktioniert, war der Typ relativ unambitioniert. Also der war wirklich, glaube ich, eher scharf auf das Geld und war dann auch jemand, der sich jetzt nicht die Mühe gemacht hat, sich großartig in politische Debatten einzubringen, hat sich eher dadurch ausgezeichnet, dass er auf den Treffen rumsaß und ein bisschen immer mitgeschrieben hat und ich würde sagen, da bist du an so einem Punkt, glaube ich, deshalb war der Begriff amateurhaft, glaube ich, auch ganz gut, dass solche Leute dann doch nicht immer so weit vorstoßen wie irgendwelche Professionellen, die da auch, glaube ich, enger dran gehen, sondern die sich dann auch immer bewegen in diesem Widerspruchsverhältnis, da eigentlich grundsätzlich was zu machen, was ihnen überhaupt nicht passt. Es ist halt weder ihr Beruf noch ihr Engagement, sondern eher sowas Drittes. Und ich glaube, das macht es auf der einen Seite so schwierig, sie zu enttarnen und gibt auf der anderen Seite natürlich auch die Möglichkeit. Und es macht es auf der dritten Seite, glaube ich, kompliziert, weil einem die Leute natürlich eher nahe kommen. Ja. So, also es ist ja nicht so, dass du in so einer politischen Organisation oder Gruppe jetzt dich verhältst, wie, weiß ich nicht, bei der SPD, obwohl ich nicht weiß, wie das da ist. Richtig, vielleicht findet man da auch persönliche Beziehungen zu den Leuten, aber so ein Moment, wenn man dann spätestens rauskriegt, das ist ein Spitzel wie andersrum, wie die Leute sich da drin verhalten, glaube ich, bewegst du dich auf einem Level, wo politische Beziehungen oder persönliche Beziehungen, die bei sowas entstehen, so ein Geschäft der Spitzeltätigkeit stören, wie natürlich nachher bei der Enttarnung auch das Entsetzen ausmachen. Ja. Ich höre mal an der Stelle auch mit dem Punkt, was es mit einem macht oder so.
Aber meinst du das mal bei Amateurspitzeln anders?
Nee, ich glaube, das ist gerade bei Amateurspitzeln so. Also ich glaube, wenn du jetzt diesen Profi hast, ich glaube, der kann das natürlich auch bewusst einsetzen, selbst bis hin zu Beziehungen. Also es gibt ja die Geschichten von speziellen, selbst Kinder und so weiter kriegen, ist alles kein Problem in diesen Verhältnissen augenscheinlich. Aber ich glaube, der oder die kann mit den Widersprüchen ganz anders umgehen, weil es ein professionelles Verhältnis ist, ne, auch wenn es umso widerlicher ist. Während, ich sag mal, ein bisschen meine These wäre, das macht natürlich auch was mit dem Typen. Und ich glaube, wenn man sich diesen Göttinger Typen anguckt, der eigentlich relativ unambitioniert war, dann glaube ich, ist das auch Ausdruck von so einem Verhältnis. Man tut da irgendwas, wo man weder im positiven noch im negativen Sinne eigentlich weiß, warum man das eigentlich tun soll.
Und, also du meinst so, als wenn er bei Rewe Regale einräumen würde, das ist ihm auch egal, was er da einräumt oder wen er da spitzelt?
Es führt natürlich zu Widersprüchen, glaube ich, ganz einfach an dem Punkt. Also der Typ, der sich eher auszeichnet, dass er sich nicht an politischen Diskussionen richtig beteiligt, ja, dass er eher, wenn er mal Sachen mitschreibt, ansonsten eher zu Hause sitzt und vom Computer hängt und daddelt, sich nicht auf Sachen einlässt, glaube ich, zeugt ein bisschen davon, dass er genau diese ganzen Verhältnisse nicht auf die Reihe kriegt. Und auch sein Spitzelsein nicht richtig auf die Reihe kriegt, sondern es so macht, weil er die Kohle haben will. Ne? Und da ist er jetzt drin und da kommt er auch nicht mehr raus. Und ich glaube, es wird schwieriger mit der Zeit. Aber ich glaube, dass professionelle Leute das eher länger aushalten können. Und wie wir bei Christi Weiß, die ist ja auch sozusagen darüber aufgeflogen, dass sie es im Grunde genommen selber Leuten erzählt hat, weil sie es nicht mehr ausgehalten hat, den Widerspruch. Da sage ich mal, war es aber eher noch, natürlich noch krasser, weil die sich in ihrer Professionalität auf Beziehungen, auf all so einen Kram eingelassen hat, mit all dem, was das heißt, natürlich auch für die Betroffenen heißt, ne? Mit Leuten, mit denen die intimsten Sachen ausgetauscht hat, und dann stellt sich raus, das ist ein Bulle gewesen, das ist natürlich dramatisch. So, und jetzt bei dem Typen, glaube ich, hat sich eher herausgestellt, ja gut, so richtig hat keiner soziale Kontakte zu ihm gehabt. Er hat sich auch eher so gekennzeichnet, als wäre er ein bisschen soziophob. Und das hat man ihn auch durchgehen lassen. So.
Ich habe so ein Beispiel von einem Freund irgendwie gehört, dass er irgendwie so eine freundschaftliche Beziehung irgendwie sich dann irgendwann über Jahre dann irgendwie dann doch als Spitze herausgezeichnet hat. Dass so eine freundschaftliche Beziehung dann irgendwann dann doch irgendwie ziemlich schlimm für die Struktur selber war. Weil diese Person das irgendwie drauf hatte, irgendwie so zu tun, als ob, oder dann ist es halt ziemlich schwierig, das herauszufinden, so einen Menschen herauszufinden. Also das ist, gerade wenn die Person dann auch irgendwie Liebe oder ähnliches schafft vorzutäuschen oder fühlt und es dann am Ende dann doch wieder wegschmeißt und es lernt, das sowas wegzuschmeißen, keine Ahnung, oder darauf trainiert ist, sowas wegzuschmeißen, keine Ahnung. Davon hat mir irgendwie eine bekannte Person erzählt, dass sowas zu enttarnen, das wäre halt eine Sache, die schwierig ist, glaube ich. So, wenn da jemand so auf sowas spezialisiert ist.
Ja, das ist, das glaube ich auch, dass es schwierig ist. Es ist in beiden Fällen schwierig, sowohl bei den Hobbyspitzeln, nenne ich sie mal, als auch bei den Angequatschen aus der Szeneumfeld, als auch bei Profis. Bei allen ist es schwierig, tatsächlich gezielt Leute zu enttarnen. das zeigt auch einfach schon, dass die meisten Beispiele, von denen wir wissen, eigentlich durch Zufälle rausgekommen sind. Zufälle sind zum Beispiel so Sachen, dass irgendjemand nach Hannover zieht, nur so als Beispiel, nach Hannover zieht und dann über irgendwen anders hier in der Gruppenbekanntschaften macht, mit dem man zusammen ist und von irgendjemand was weiß ich, was mitkriegt und dann auf einmal in Urlaub fährt und im Feriencamp, in dem sie zusammen sind, genau der, von dem er mitgekriegt hat, dann mit seinen Polizeikollegen da zusammen feiert. Das ist zum Beispiel eine Sache, wo man tatsächlich einen Berufsspitzel aufgeflogen ist. Das sind so Zufälle. Das kann man nicht wirklich gezielt herstellen oder nur sehr, sehr schwer. Und ich glaube auch, dass das so Verdachtsmomente immer auch schwierig zu bearbeiten sind, wenn man denkt, irgendwie, dass ich habe ein komisches Gefühl zu der oder der Person. Das ist immer schwierig, damit umzugehen, weil genau auch diese, wenn man anfängt, so darüber zu sprechen oder sich Gedanken zu machen und sich so reinzuwühlen in solche Verdachtsmomente, dann genau das passiert, was vielleicht auch der Sinn von Spitzelei überhaupt ist, nämlich so eine Panik, Angst, Paranoia und so weiter zu verbreiten, die einen auch lähmt. Ob das nun ein Spitzel ist, den man da im Verdacht hat oder nicht, kommt dann manchmal letztendlich aufs Gleiche raus. Weil das, was man eigentlich möchte, was man eigentlich politisch am Gange hat oder so, wird in beiden Fällen lahmgelegt. Deshalb sollte man da mal ein bisschen vorsichtig sein. Aber das ist nochmal ein Punkt, über den wir vielleicht nochmal genauer sprechen sollten.
Ja, ich wollte nochmal an dem anknüpfen, was du eben gesagt hast, bei dem einen und bei den anderen. Also ich glaube, wir versuchen ja Momente zu finden, wie wir sozusagen vielleicht mal eher mit den hauptamtlichen Spitzeln umgehen, dass es da den Versuch gibt, Leute abzuchecken, ob da, sag mal, anderthalb oder drei Jahre, was dauert so eine Polizeiausbildung, nur dauert eine bestimmte Zeit, Lücken in der Biografie sind oder wie auch immer. Ne? Also man versucht schon rauszukriegen, was so geht. All das fällt natürlich bei diesen angeworbenen Spitzeln komplett raus. Die laufen unter ihrem richtigen Namen, auch die Möglichkeiten, dass da irgendwas nicht stimmt, da hast du eigentlich gar keinen Zugriff drauf. Ne? Die Leute sind real existent, haben eine reale Biografie, die auch durchgängig ist. Da kannst du nicht drauf zugreifen. Ich glaube, das eine, was sich jetzt in dem Falle gezeigt hat, ist, es lohnt sich, einen bewussten Umgang mit den Repressionsbehörden zu haben. Also der ist ja darüber aufgeflogen, dass Leute nachgefragt haben, beim Verfassungsschutz, was über sie gespeichert ist und dann, als das klar war, Widerspruch dagegen eingelegt haben und der Verfassungsschutz dann genötigt war, Akten rauszurücken. Und das hatte halt zum Ergebnis, dass darüber klar geworden ist, dass sie A, einen Spitzel in der Gruppe haben und B, auch über die Informationen, die sie über diese Anfragen gekriegt haben, klar war, wer es denn eigentlich ist, weil die Bullen selber Fehler gemacht haben. Und ich glaube, auch damit muss man rechnen, dass sie Fehler machen. Oder in dem Fall der Verfassungsschutz Fehler gemacht hat. Und ich glaube, dass das zweite Moment ist, wenn man sich diese ganzen Geschichten alle im Nachhinein anguckt, dann fallen einem mal so, stimmt so, vier oder fünf Punkte an, wo man sagt, ja, da war aber was komisch. Da war was komisch und da stimmte was nicht. Und ich glaube, das lädt zu einem Irrtum ein, nämlich man könnte das einfach vorher so klar ziehen oder anhand dieser Kriterien was klar kriegen, weil nicht zufällig findet man das eher im Nachhinein so komisch und im Vorhinein gab es 150 gute Erklärungen, warum die Person sich gerade so verhalten hat und nicht anders. Die Geschichte ist, glaube ich, aber da richtig, wo ich glaube, wir alle dazu neigen, wenn wir irgendwas komisch finden, es einfach so laufen zu lassen und nicht eine Frage danach zu stellen oder so. Und eher diesen persönlichen Konflikten, die das dann auch mal mit sich bringen kann, aus dem Wege zu gehen. Und ich glaube, wenn man sich das anhört, dann fanden die alle, na gut, der ist komisch, aber so ist der halt. Und ich glaube, dieses Moment von so ist der halt, ne, das glaube ich, braucht man nicht so hinzunehmen. Und jetzt bei deinem Satz, was das mit einem macht und Paranoia, ich würde gegen eine Paranoia sprechen, ich würde auch gegen sowas sprechen, wie sich total abzuschotten, ich würde eher dafür sprechen, offensiv die Leute, Auseinandersetzung mit den Leuten zu suchen und um ihre politische Verbindlichkeit und sie nicht in solche Strukturen zu lassen, weil so einer vor sich hinschreibt, ansonsten aber in den politischen Diskussionen nicht präsent ist.
Und es hat, glaube ich, noch mehr mit persönlichen Haltungen zu tun als mit politischen Überzeugungen. Politische Überzeugungen kann man relativ schnell simulieren. Da gibt es auch bei uns in der Szene so bestimmte Sprachregelungen, die wir auch alle kennen. Wenn man die drauf hat und ordentlich oft genug wiederholt, dann geht das fast immer durch. Aber es ist oft ein Bruch zur persönlichen Haltung, die man dann manchmal feststellen kann. Und ich glaube, das nicht hinzunehmen und da nachzufragen und da auch tatsächlich sich drüber zu streiten oder sich drüber auseinanderzusetzen mit Personen, das lohnt sich, glaube ich, immer. Es lohnt sich sowieso, weil auch diese auch Leute, die weit weg von Spitzelei sind, auch mit denen lohnt es sich, über sowas zu streiten, selbstverständlich. Das bringt uns alle auf jeden Fall voran. Und es ist aber ein Punkt, wo man tatsächlich Leute, die unsicher sind in ihrem politischen Tun und in ihrer persönlichen Haltung gegenüber dem, was sie da tun, tatsächlich nochmal mit den Widersprüchen konfrontieren und vielleicht auch mit eigenen Widersprüchen dabei konfrontieren und dann zu sowas auch kommen und vielleicht solche Widersprüche, die du vorhin genannt hast, so bei angeworbenen Leuten, die halt selber nicht so genau wissen, was sie da tun oder warum sie das tun, tatsächlich da vielleicht auf solche Bruchlinien zu stoßen und die dann auseinandernehmen zu können. Das wäre natürlich super. Und das würde ich auf alle Fälle unterstützen, dass sich sowas immer lohnt, diese persönlichen Auseinandersetzungen zu führen. In jeder Hinsicht.
Trotzdem, und auch das, ich sag mal, es gibt dabei natürlich auch was, stellt sich die Frage, wie weit machst du dicht als Gruppe dann? Ne? Wie lässt du Leute in die Gruppe? Wie offen bist du in deiner politischen Arbeit? Und ich glaube, da gibt es auch zwei Sachen oder so. Also auf der einen Seite glaube ich schon, ist das immer auch eine Frage daran, wo machst du Fehler, die entweder dazu führen, im schlechtesten Falle Polizeispitzel oder dass du Durchlauferhitzer bist, wo jede Woche 5 neue kommen und 4 wieder gehen nach 2-3 Monaten. Ich glaube, wenn du solche Strukturen hast, dann erleichtert das, auf solchen Spitzeln in die Gruppe reinzukommen. Da würde ich auch dafür plädieren, was zu ändern, was ich glaube ich schwierig fände, wäre, wenn du total dicht machst und neuen Leuten überhaupt keine Chance mehr lässt und gibst und so tust, als wenn du nur von Spitzeln umgeben wärst, weil ich glaube, dann erledigst du auf der anderen Seite auch das politische Geschäft der Spitzel, weil du dich dann selbst isolierst politisch auch. Und das fände ich, glaube ich, genauso fatal. Und ich meine, bei dem, was wir zumindest politisch treiben, sagen wir ja auch immer, wir setzen eher auf den Schutz der Öffentlichkeit und so weiter. Und von daher finde ich es geradezu fatal, zu sagen, wir schotten uns jetzt total ab, weil wir uns damit im Grunde genommen auch die Möglichkeiten, die wir brauchen, abschneiden. Das mag für andere Gruppen anders sein, ja, die andere praktische Schritte machen, aber das...
Ich denke, das kommt natürlich immer darauf an, was eine Gruppe, also wie eine Gruppe sich konstituiert, also wie sie sich bildet, wie sie ist und was sie tatsächlich machen möchte. Und da gibt es sicherlich Gruppen, die Dinge treiben, die möglichst gar niemand sonst mitbekommen soll. Und das ist dann nochmal eine ganz andere Geschichte. Von der Roten Hilfe her wisst ihr ja, wir sind strömungsübergreifend und wir stehen auf großmögliche Transparenz, weil wir auch der Meinung und der Ansicht sind, dass eine großmögliche Offenheit und Transparenz ein großmöglicher Schutz für die beteiligten Aktivistinnen und Aktivisten bedeutet. Spätestens dann, wenn tatsächlich so ein Repressionsfall aufgetreten ist, spätestens dann ist es wichtig, möglichst große Öffentlichkeit herzustellen, möglichst viel darüber zu reden, möglichst viele Leute einzusammeln und mit denen sich auseinandersetzen zu können und so weiter. Und ansonsten, denke ich, müsste oder sollten Gruppen das, was sie, wie sie mit Aufnahmen oder mit neuen Leuten oder mit Umfeld und Freundinnen und Freundinnen umgehen, tatsächlich immer für sich selber festlegen. Das ist, glaube ich, eine wichtige Sache, wo sie tatsächlich das auch messen müssen an dem, was sie selber vorhaben. Das kann man so nicht so ganz so pauschal sagen.
Zum Abschluss dieser Spitzelreihe, die Enttarnung eines Spitzels, und was macht man damit eigentlich? Also ein Ding ist dann ja immer, dann gibt es den berühmten Steckbrief, wo drin steht, der und diejenige war's. Finde ich, glaube ich, aus rein praktischen Erwägungen auch gut, dass es da gibt, weil die Leute, die das machen sollen, sich sicher sein, dass man sie danach kennt. Und das, was jetzt im konkreten Fall von dem Typen besprochen worden ist, dass der Typ wahrscheinlich an keiner deutschen Uni und so weiter, jawohl, mehr studieren kann, weil überall an allen Unis gäbe es Linke. Das wünsche ich dem Typen auch ganz persönlich. Das ist politisch insofern auch wichtig, weil es natürlich jedem anderen Spitzel deutlich macht, auch das kann dir passieren. Das, also jegliche Vorstellung von weiterer beruflicher Perspektive, die man sich mal eben so querfinanziert über ein Spitzel da sein, dass die von einem Tag auf den nächsten perdu ist. Das finde ich in der materiellen Enttarnung erstmal eine gute Sache. Ansonsten, glaube ich, hat das Ganze natürlich auch eine politische Dimension, die jeweils konkret zu bewerten ist. Also wenn wir im Moment über den Verfassungsschutz, und dabei ging es ja um den Verfassungsschutz, wenn wir über den Verfassungsschutz reden, dann reden wir über die Kollaboration, das Dulden, das dabei sein mit dem nationalsozialistischen Untergrund, dann finde ich, muss man über Maßen reden und über diese ganzen Geschichten. Das heißt, spätestens in dem Moment, wenn man darüber redet, wird klar, das ist jetzt mal nicht eben eine neutrale Instanz, die eine bürgerlich-demokratische Verfassung schützt vor den Extremisten beider Seiten, sondern die in dieser ganzen, in den politischen Auseinandersetzungen dieser Zeit ein Akteur ist. Und ein Akteur auf der, ich sag's mal, äußerst rechten Seite ist, mit all den Möglichkeiten, die er hat, im Unterschied vielleicht sogar zu bestimmten Rechtsextremisten oder politischen Parteien wie der AfD. Also, ich würde diesen Akteur überhaupt nicht unterschätzen wollen und von daher liefert natürlich so eine Enttarnung von so einem Spitzel auch die Möglichkeit, genau das alles in die Waagschale zu schmeißen und zu versuchen deutlich zu machen, warum es bei dieser Frage dieser Spitzel um einen politischen Kampf geht und um eine Auseinandersetzung geht, die auch politisch anzugreifen ist. Und wenn einem das gelingt, dann glaube ich, wird die Enttarnung des Spitzels zu einer politischen Auseinandersetzung. Wenn man es, glaube ich, nur dabei belässt, Steckbrief auszuhängen, wird es das nicht. Und, das heißt, mein Appell wäre auch daran, darum sich zu bemühen, darum, das zu einer politischen Auseinandersetzung zu machen. Das liegt nicht nur in den eigenen Händen, weil das ist klar, da wird viel über Medien gespielt und so. Aber ja, das wäre auf jeden Fall ein wichtiger Punkt. Ich glaube, den man in solchen Fällen dann beherzigen sollte.
Wobei es, glaube ich, wenn du dann das mit dem NSU-Komplex und so weiter ansprichst, dann denke ich, gibt es da nochmal ganz gravierende Unterschiede zu V-Leuten in der linken Szene und V-Leuten in der rechten Szene. Meiner Meinung nach, ich mache das jetzt ein bisschen polemisch und zugespitzt. Ich würde immer behaupten, V-Leute in der rechten Szene dienen den Behörden dazu, diese Szene unter Kontrolle zu behalten, aufzubauen vor allem, erstmal zu entwickeln und bei Bedarf tatsächlich auch mehr oder weniger gezielt einzusetzen. Ich mache das jetzt absichtlich auch überspitzt. Während es bei der Linken immer darum geht, die linke Gruppen zu zerstören, die linken Gruppen zu behindern, die linken Gruppen aufzulösen, Leute zu kriminalisieren und Leute tatsächlich im Zweifelsfall tatsächlich auch in die Knesset zu kriegen. Das ist bei den Rechten definitiv meiner Meinung nach nicht so und das ist ein gravierender Unterschied. Deshalb, das zielt auch so ein bisschen oder schließt ein bisschen darauf an, auf welcher Seite tatsächlich Verfassungsschutz und Behörden spielen, wie du gesagt hast. Und sie spielen tatsächlich ja dafür da, dieses kapitalistische System zu stützen und zu verteidigen tatsächlich, während wir antreten, genau dieses ganze System zu zerstören und über Bord zu werfen oder zu überwinden oder wie auch immer wir das formulieren wollen. Das heißt, da müssen wir uns auch klar darüber sein, es wird von der Seite, die dieses System verteidigen, immer die Versuche geben, uns anzugreifen und uns zu kriminalisieren. Und dafür sind Spitzel ein wesentliches Werkzeug und deshalb wird es sie sich auch immer geben. Wir werden immer mit ihnen konfrontiert sein.
Also da würde ich dir jetzt, ich glaube, das stimmt. Natürlich, so allgemein, wie du sagst, stimmt es. Es hilft ja bloß, glaube ich, in der politischen Auseinandersetzung an dem Punkt genau nicht weiter, dass das immer so alles ist und dass wir kühl zur Kenntnis zu nehmen haben, dass der Feind uns bekämpft und das ist gut und nicht schlecht. Weil wenn er uns bekämpft, dann wissen wir, dass wir das Richtige getan haben, also ein bisschen den Maul. Nein, ich glaube, man muss das Ganze schon ein bisschen als Skandal begreifen. Also und man muss es auch als Skandal formulieren. Und ich glaube, der politische Skandal besteht darin, und wir tun das, glaube ich, immer vor dem Hintergrund auch da mit einer bürgerlich-demokratischen Öffentlichkeit reden zu müssen, dass in dieser Auseinandersetzung der Verfassungsschutz eben nicht der Wächter über die Verfassung ist, sondern ganz im Gegenteil, dass er politischer Akteur ist, ne, und dass er, wie du so schön gesagt hast, natürlich mit den Faschospitzen anders umging oder wenn der Typ vom Verfassungsschutz bei dem einen Mord vom NSU im gleichen Raum in der Kabine saß, ne, dann macht er das natürlich nicht, weil er den NSU überwacht hat, ne, so, sondern weil er eine ganz andere Nummer ablief. Oder wenn er ihn überwacht hat, dann haben die an der langen Leine laufen lassen, mit bestimmten Zielen auch. Zumindest bestimmte Fraktionen im Verfassungsschutz. Weißt du, und ich glaube, wenn du dir Maaßen anguckst und die Agenda, die er da abgezogen hat nach Chemnitz, ne, dann ist das ein derartiger politischer Angriff gewesen, den man, glaube ich, an jedem Punkt, wo man mit dem Verfassungsschutz zu tun hat und wo der Verfassungsschutz uns angreift, ne, so hervorholen muss, um deutlich zu machen, nein, dieser Laden ist nicht irgendeine neutrale Institution, die Verfassung vor irgendwelchen bösen Linken und bösen Rechten schützen muss, ne, sondern der ist ein eigener politischer Akteur mit einer rechten und vielleicht auch noch härteren rechtsradikalen oder rechts, wie auch immer, Agenda, mit der er da langläuft. Ne? Und das musst du, glaube ich, hinkriegen und das finde ich, glaube ich, sogar noch wichtiger, als manchmal dann darüber zu reden, also schwieriger und aber vielleicht richtiger, als zu erzählen, wie einen das, dieses Spitzelwesen persönlich trifft. Also manchmal auch jetzt in dieser Berichterstattung über den Verfassungsschutzagenten Gerrit Greimann aus Göttingen hat es mir ein wenig zu sehr geheimelt. Also auch wenn ich das verstehe, dass die persönliche Betroffenheit erstmal immens ist. Also ich hätte, glaube ich, das Politische versucht, mehr in den Vordergrund zu schieben. Wobei ich weiß natürlich, wenn du mit so jemandem wie dem Spiegel redest, interessiert ihn das Politische wahrscheinlich am wenigsten. Und die Home Story am meisten oder so. Ja, aber von daher, der Widerspruch ist, glaube ich, klar, aber ich glaube auch ein bisschen das, wo man hin müsste eigentlich.
Da würde ich dir auch überhaupt gar nicht widersprechen. Also, diese Tätigkeit des Verfassungsschutzes zu skandalisieren, ist ein alter Mühen und quasi ein altes Geschäft auch von linken Organisationen über alle Fraktionen auch hinweg, weil ja alle mehr oder weniger immer mehr davon wieder betroffen waren. Und trotz alledem sollten wir selber aber wissen, dass es eher zur Normalität unseres politischen Geschäfts gehört. Und damit auch in einer gewissen Weise, ich sag mal, einfach gelassen damit umgehen. Wir brauchen keine Panik zu haben, das unter uns zu spielen. Das mag sein, es mag nicht sein. Solange wir selber wissen, was wir tun und warum wir das tun, ist das relativ wurscht. Dann kann der irgendwelche Sachen erzählen oder Sachen verraten. Der kann uns vielleicht auch ein paar von uns in den Knast bringen. Das wird auch immer wieder passieren. Das ist auch immer wieder passiert. Damit, aber ich meine, wir wollen den Kapitalismus angreifen. Das ist kein Kuscheltier. Ne, der wird zurückschlagen, wenn es irgendwann mal so weit ist, dass wir in irgendeiner Weise vielleicht ein bisschen gefährlicher werden. Aber damit müssen wir rechnen und ich glaube, damit müssen wir das ist ein Punkt innerhalb der Linken, über den wir uns auch noch mal ein bisschen mehr unterhalten sollten, irgendwann mal. Ne, also diese allgemeine Repressionsgefahr und was mache ich mit meinem Beruf und darf ich noch Lehrer sein oder kann ich mich offen als, ich sag mal, Rote Hilfe-Mitglied outen als Beamter im Schuldienst. Klar darf ich, selbstverständlich. Ich sollte es sogar, wäre meine Position. Aber das meine ich so, ich glaube, wir sollten das mit auf zwei Seiten immer so wahrnehmen. Auch diese Verfassungsschutz, Repressionsbehörden allgemein. Wir sollten von uns aus da eine größere Gelassenheit zu finden, nach außen hin und in der Diskussion mit Bürgerlichen, mit Bündnispartnerinnen etc. pp. Es ist immer richtig, das vor allem Einzelpunkte zu skandalisieren.
Du hast jetzt ja eben schon den Dreh ein bisschen zur weiteren Repression gekriegt. Also wir stehen ja vor, ich würde sagen, anderthalb Jahren vor einer ganzen Horde von Repressionserweiterungen. Also das berühmte Kontext noch gerade vor G20, der berühmte Bullenschubser-Paragraph. Wie heißt das jetzt?
Tödlicher Angriff,
genau. Wo das fast jeder Körperkontakt mit denen zum tätlichen Angriff wird. Und ich glaube, dann nur ein halbes Jahr Minimum, ne? Konfrontiert wird. Was natürlich Auswirkungen, glaube ich, Auswirkungen hat auf eine ganze Menge an Praxis einfach. Weil ich meine, ich erinnere mich daran, als wir mal losgegangen sind mit zivilen Ungehorsam und Massenblockaden, da ist von Ordnungswidrigkeiten immer geredet worden. Und es ging auch darum, den Leuten klar zu machen, ihr könnt euch da hinsetzen oder könnt dieses und jenes tun, die können euch nicht richtig an den Arsch packen. Und das hat an einem bestimmten Punkt, glaube ich, war das auch ein Moment, was die Leute ermutigt hat, in diese Konfrontation auch zu gehen. Dass klar war, das Risiko ist auch eingrenzbar.
Auch das Durchfließen von Bullengängen, das war ja auch immer ganz effektiv, nur wenn das auch strafbar war. Den die Bulletin anrempelt und damit kriegst du dann direkt einen. Ja. Dann kommst du nicht unter einem Jahr weg.
Ja. Und ich glaube, theoretisch zumindest, dieser Paragraph immense Auswirkungen auf uns hat. Auf unsere Praxis hat. Wir wissen nun nicht genau, es gibt ja immer Unterschied zwischen dem, wie sowas in Gesetzen drinsteht und wie man das anwendet und wie es nachher real verhandelt wird. Ne? Das, glaube ich, ist immer nochmal ein Unterschied. Aber ganz grundsätzlich, glaube ich, werden wir schon vor einen Punkt gestellt, wo man sich fragt, kann man das noch so weitermachen oder geht es eher nicht darum, auch nochmal noch genauer zu überlegen, wie man was macht und ob man nicht die Hände so hinter den Kopf macht, wenn man was macht, also so wie diese französischen Schülerinnen und Schüler, als sie gestellt worden sind, das sofort gemacht haben und sich sogar hingekniet haben, als diese Prügeltruppen auf sie los sind, jetzt in diesem Kontext dieser Gelbwesten-Proteste. Also ich glaube, da stehen wir vor einer ziemlich schwierigen Auseinandersetzung und ich würde mal sagen, Ein anderer Punkt, der hier ja auch auftaucht in unserer Hand, nämlich diese Frage der Zeugenvorladung und dass die ja jetzt staatsanwaltschaftlich angeordnet werden. Da, glaube ich, machen wir jetzt erste Erfahrungen, dass das, ich sag mal, ein bisschen weniger heiß gegessen wird, als es eigentlich ist. Weil so richtig es war, dagegen zu polemisieren, muss man, glaube ich, jetzt sagen, im Endeffekt steht man nachher vor dem gleichen Punkt, nämlich, dass wenn der Staatsanwalt ankam, musste man damals auch eine Aussage machen als Zeuge. Jetzt ist es so, man muss da hingehen und sagt, ich sage aber nichts, ne? Und dann leiten die das weiter und dann geht es wieder über die Staatsanwalt und die Gerichte, ob es da Repressionen gibt. Das heißt, spätestens ab dem Punkt, ne, ist es wieder genau das Gleiche wie vorher auch. Wenn Sie es richtig ernst meinen, konnten Sie einem vorher genauso einen reinhauen, wie Sie es jetzt tun können. Ja? So, ne? Also ich glaube, da würde ich, glaube ich, auch jetzt, nachdem es das als Realität gibt, in der Agitation oder der Propaganda auch ein bisschen abkochen und genau andersrum argumentieren. Wir müssen uns nicht von diesem Instrument, ne, du musst da jetzt hin und als Zeuge aussagen, erpressen lassen und zu denken, man muss da jetzt irgendwas sagen, weil das muss man natürlich überhaupt nicht. Niemand muss irgendwo irgendwas sagen. Ja? Sondern man hat das zwar nicht mehr vielleicht das Recht, aber man kann natürlich trotzdem sagen, ich sage jetzt nichts, Freunde. Und spätestens dann ist es, wie es vorher auch war, dann müssen Sie erstmal einen verklagen und einem Ordnungsgelder oder Ordnungshaft eindrücken. Aber
ich denke auch so, dass die, also punkto Zeugenvorladung, das ist euch allen klar, der Unterschied zu früher? Früher war es so, als wenn du als Zeuge vorgeladen wurdest von der Polizei im Normalfall, hattest du das Recht, da nicht hinzugehen und brauchst es sowieso nicht zu sagen. Aber du brauchst es gar nicht hinzugehen. Jetzt ist es manchmal so, dass die Polizei im Auftrag der Staatsanwaltschaft vorladen kann. Das steht dann immer in den Briefen, die man kriegt. Die muss man also mittlerweile relativ genau lesen. Wenn da steht, wir laden im Auftrag der Staatsanwaltschaft vor, dann seid ihr verpflichtet, da hinzugehen. Dann spätestens solltet ihr euch mit Freundinnen, Freundinnen, mit EA oder Hilfe oder einer Politgruppe und allen möglichen Leuten unterhalten darüber, wie macht was, wie geht es jetzt weiter. Und versuchen, auf alle Fälle nicht alleine dahin zu gehen. Das ist immer blöd, irgendwo alleine aufzulaufen, vor allem wenn man die Situation als das erste Mal so durchmacht. Das ist immer blöd. Aber wie Dirk schon sagte, man soll sich genauso wenig ins Boxhorn jagen lassen. Das hat erstmal keine besondere Auswirkung, außer dass man eben dahin gehen muss und dann da den Spruch sagen kann, ich sage aber nichts. So. Und das war's erstmal. Viel weiter sind wir auch in den Erfahrungswerten noch gar nicht, auch bundesweit noch nicht. Wir hatten jetzt in Hannover das erste Mal tatsächlich, also von dem, was wir wissen, von der aus der linken Szene heraus, so eine Vorlage, also staatsanwaltschaftliche Vorladung. Und was da jetzt weiter noch passiert, wissen wir auch noch nicht. Das muss man alles gucken. Zusichern können wir euch als Rote Hilfe, dass ihr umfassende Unterstützung kriegt bei allem, was da passiert, sowohl finanziell als auch ansonsten. Aber erstmal gilt es, glaube ich, vor allem, sich nicht ins Boxhorn jagen zu lassen. Das ist, glaube ich, mit dem zweiten, mit dem sogenannten Bullenschubsen, das Anfassen von Polizeibeamten und Polizeibeamtinnen auf einmal so hoch strafbewehrt ist, das ist so ähnlich, würde ich mal sagen. Auch da ist es in der konkreten Situation, wenn es zu irgendwelchen Auseinandersetzungen auf der Straße kam, immer so eine Sache gewesen, erstmal müssen die Polizisten euch ja dann auch festhalten oder hinterher durch Videos oder sonst was erstmal ausfindig machen. Das ist nicht in der Regel nicht unbedingt gegeben. Und dann müssen sie sich dazu durchringen, ihre Aussagen aufeinander abzustimmen und das alles zu koordinieren und dann diese ganzen Verfahren durchspielen. Das wird mit Sicherheit, das haben wir bei G20 auch gesehen, schon relativ hohe Strafen geben, also höhere, als wir es gewohnt sind. Das wird so kommen mit der Zeit. Auch da kann man nur sagen, guckt, dass ihr vernünftige Umfeldfreunde, Freundinnen habt, mit denen ihr vorher darüber redet, was alles passieren kann und was dann oder so vielleicht mal los ist, wenn irgend sowas passiert und wie man sich gegenseitig unterstützen kann, statt das alles dann in dem Fall auf den Punkt organisieren zu müssen. Ja.
Und da hat sich jetzt ja auch was geändert. Ne? Und du konntest dich früher dann Festnahme widersetzen, solange du keine Gewalt angewendet hast. war es legitim. Und mittlerweile, wenn du dich aber schwer machst oder in Originalstellung reingehst, kriegst du halt auch schon mal einen Rand wegen Widerstand. Also ist dann nicht mehr der Bullenschubser, aber der verschärfte Widerstandwahlgraf.
Da muss man auch gucken, was sie damit machen, wirklich. Ja, also die, das sind alles so Sachen, wo man
Mike, genau Mike weiß. Jetzt haben wir G20, der ist ja verurteilt worden für zwei Jahre, 7 Monate. Und im Revisionsverfahren ist der jetzt verurteilt worden wegen 2 Flaschenwürfen. Und weil er sich in der Embryonal, weil er sich schwer gemacht hat und Embryonalstellung eingenommen hat. Und jetzt hat er 1 Jahr, 7 Monate auf Bewährung bekommen. Der ist auf Bewährung aufgesetzt worden. Aber es ist halt eindeutig, im Urteil ist halt auch nochmal gesagt worden, weil er sich schwer gemacht hat und die Embryonalstellung eingenommen hat.
Gut, ich glaube aber, dass auch in diesem ganzen Rahmen, was das jetzt um an, ich meine, auch das darf man, glaube ich, nicht vergessen, damit kommen wir nämlich zur nächsten Frage, was ist eigentlich ein politischer Prozess? Du hast es schon gesagt, ich glaube, das hängt natürlich stark damit zusammen, dass es um G20 geht und Prozesse und dass die Gegenseite auf jeden Fall alle Prozesse, die mit G20 zusammenhängen, als politische Prozesse begreift. Und auch derartig abstraft, wann es politische Prozesse sind. Ne?
Ja,
die sehen das nämlich in diesem Kontext, ne? wir müssen strafjuristisch auf das, was da letztes Jahr in Hamburg passiert ist, eine Antwort finden und diese Antwort geben. Ja? Und insofern ist, glaube ich, der Gegenseite in dem Fall völlig klar, wir führen hier politische Prozesse und so sehen die Urteile, glaube ich, auch aus. Und ob das immer so ist, ne, und ob jeder Prozess so geführt wird, glaube ich, hängt auch von der Frage der politischen Auseinandersetzung ab. Und das was stimmt, die Möglichkeiten der Gegenseite richtig ordentlich reinzuhauen und richtig hohe Strafen zu verhängen, sind auf jeden Fall mit diesen Paragraphen gewachsen oder so. Ich glaube, da braucht man sich nichts vorzumachen. Aber daran anschließend die Frage, was ist ein politischer Prozess? Manche Leute denken ja, ein politischer Prozess ist, wenn ich mich da hinstelle und eine riesenlange Erklärung über Gott oder die Welt oder konkreter den Kommunismus oder den Weg dahin und was das vielleicht mit meinem auf der Straße sitzen zu tun hat, abgebe. Ich glaube, das ist nur die halbe Wahrheit oder höchstens ein Viertel davon. Es geht eher darum, den Prozess selber als einen Ort zu verstehen, wo man weiter kämpfen kann. Wo man zum Beispiel auch Öffentlichkeit herstellen kann, die man sonst nicht herstellen kann, weil die Medien zum Beispiel daran interessiert sind, was da abgeht in so Prozessen. Also ich würde mal aus der eigenen Erfahrung um diese Auseinandersetzung, um dieses Wandgemälde sprechen, dass es uns gelungen ist, natürlich auch durch verschiedene Interventionen vorher an den Punkt gekommen, als dann der Prozess gegen mich laufen sollte, muss man ja sagen, er ist dann ja gar nicht gelaufen, dass auf jeden Fall klar war, wir haben da die Medien auf der Seite und die Tatsache, dass die Gegenseite den Prozess platzen lassen musste, war sozusagen der Skandal schlechthin. Also ich glaube, es ging dann gar nicht mehr darum, großartige Reden zu halten, auch wenn wir es versucht haben, sondern es ging eher darum, dass in dieser Auseinandersetzung klar die Gegenseite verloren hat, ja, und man was durchgesetzt hat. Und auf der anderen Seite ist es teilweise schon allein, dass eine bestimmte politische Auseinandersetzung öffentlich wird, kann schon der Gewinn sein. Das heißt, ich glaube, man darf den Prozess nicht außerhalb des politischen Feldes begreifen und so tun, jetzt mit einer Erklärung erkläre ich, was ich vorher gemacht habe. Nein, ich muss nicht erklären, was ich gemacht habe, warum ich da stehe, sondern ich muss den Prozess erklären können. Und zwar in dem, was ich da tue in diesem Prozess und in dem, was ich dazu sage. Also ich glaube, in dem Moment, wenn einem das gelingt, dann führt man einen politischen Prozess. So. Ich weiß nicht, ob Dimitrov das auch so gemacht hat, das nie gelesen. Aber ich glaube, Dimitrov ist einer der ist ein ganz berühmter politischer Prozess, angeklagt gewesen wegen Anstecken des Reichstages 1933 und Er ist zu einem Freispruch gekommen. Im Grunde genommen ist es ihm aber gelungen, darzulegen, auch warum er da überhaupt saß und warum er damit überhaupt nichts zu tun hatte und was sich da eigentlich abgespielt hat. Also er konnte damals auch diesen Prozess erklären. Und ich glaube, dass je mehr wir das können und nicht so tun, einfach, na gut, dann gibt es einen Prozess und dann erzählen wir was dazu, was damals gewesen ist, das glaube ich, ist langweilig. Aber ich glaube, es gibt viele Prozesse, wo man erklären kann, wozu diese Prozesse da sind, was die Gegenseite damit will. Und wenn einem gelingt, das rüberzubringen und da in den Kampfverhältnis zu kommen, dann glaube ich, hat man eine Menge gewonnen und entwickelt auch eine bestimmte Stärke. Und das, glaube ich, wäre mir wichtig an dem, was ist ein politischer Prozess. Also dass die Leute nicht immer denken müssen, sie müssen halt diesen Erklärungen abgeben, sondern ich glaube, sie müssen sich mit ihren Genossinnen darum bemühen und auch mit dem Anwalt klar zu kriegen, warum läuft dieser Prozess und wie können wir diese Absicht, warum dieser Prozess läuft, durchkreuzen. Und wenn man besonders stark ist, was man meistens nicht ist, dann kann es sogar sein, dass die Gegenseite einen Prozess anzettelt aus einem relativ banalen Grund, nämlich weil sie meinen, das ist eine ganz fürchterliche Sache und sie müssen uns jetzt endlich mal einen reinwürgen. Das ist zum Beispiel wahrscheinlich bei dieser Frage, Luftballone sind kein Verbrechen, so eine Geschichte. Also sie werden versuchen, die Solidarität mit der kurdischen Bewegung hier in Hannover nach dem vierten Anlauf endlich mal justiziabel zu kriegen. Ein eventueller derartiger Prozess wird aber stattfinden, auch vor dem Hintergrund des möglichen Angriffskrieges der Türkei auf Rojava. Und natürlich muss es darum gehen, genau so einen Prozess dann offensiv voranzutreiben und zu nutzen, um das auch zu einem Problem in dieser Stadt zu machen. Und nicht nur zum Privatvergnügen von einem Gericht oder so. Also das fände ich, glaube ich, wie ich mir einen politischen Prozess vorstelle. Also zu glauben, jawohl, da stehst du auf der öffentlichen Bühne und du kannst sie dann auch nützen, weil die Öffentlichkeit daran auch interessiert sein wird. Ich glaube, sie wird es in dem Fall sein.
So, ich habe noch eine ganz andere Frage. Und zwar, vorhin fiel der Name Chris.
Kirsti Weiß.
Kirsti Weiß, ja. Was war mit der? Ich hab immer den Namen fallen gehört, aber ich bin natürlich wieder hier. Und, könnt ihr vielleicht mal ganz kurz da mal was dazu erzählen? Weil das würde mich jetzt auch mal so interessieren.
Also, soweit ich habe ein bisschen nochmal nachgelesen. Kirsti Weiß war Agentin des Bundesamtes. Oder LKA, ich weiß es nicht genau. Eins von beiden.
Wenn du das im Detail wissen willst, ich habe so eine Dokumentation und die Broschüre zu Kirsti Weiß ist auf der Homepage der Roten Hilfe. Unter der Überschrift V-Mann in Göttingen enttarnt oder aufgeflogen oder so. Da ist so ein relatives Sammelsurium, auch über alle möglichen Spitzelgeschichten habe ich da verlinkt. Das ist das eine, da kann man nachgucken. Die ist als erstes in Astra gegangen und über die Tätigkeit im Astra in verschiedene politische Gruppen. Damals gab es eine relativ große Protestbewegung gegen die Expo, die hier stattfinden sollte, Expo-Gelände und den ganzen Kram. In diesen Gruppen war sie aktiv und
Anti-AKW-Gruppen.
Hatte auch Liebesbeziehungen, hat hier in den WGs gewohnt und so weiter und so fort und hat das dann selber aber irgendwann nicht ausgehalten, ist abgehauen. Dann haben Leute sie besucht in Italien, wo sie dann war. Also hatte eine sehr enge Freundin, der hat sie das dann erzählt, dass sie Beamtin ist und die Szene ausgeforscht hat. Das war ein großes Entsetzen und es war auch tatsächlich so, dass viele Leute das sehr lange gar nicht geglaubt haben. Das war ein bisschen bitter und auch da ist es uns eine wirklich politische Auseinandersetzung ist uns um diese Geschichte damals auch überhaupt nicht gelungen.
Ist natürlich auch schwer, was zu glauben, ne? wenn du zusammengelegt hast, jahrelang zu tun hast. Ja. Wie lange war das aktiv hier? Wie lange war das ungefähr der Zeit?
2 Jahre, 3 Jahre. War hier auch hat in der Funke mitgemacht und so.
Und nochmal zum politischen Prozess, das ist ja natürlich ein sehr hoher Anspruch, gelingt nicht immer, es ist auch ein bisschen davon abhängig, worum geht's und ist das gerade was irgendjemand anders interessiert. Und diese ganzen Prozesse, diese ganze Beschäftigung mit Repression ist immer total nervtötend. Sobald man irgendwas am Hacken hat, nervt es erstmal. So, es nervt richtig zu scheiße. Man kann schlecht schlafen, man wacht morgens auf, denkt als Erster dran, wann ist mein scheiß Termin, was wollen die jetzt schon wieder, was ist los und so weiter und so fort. Und ich glaube, wichtig ist dabei, ein ganz wesentlicher Punkt ist dabei, in diesem ganzen Nervkram, paar kleine Punkte sich zu finden, wo es Spaß macht. Und es macht dann Spaß, wenn du die anderen nerven kannst. Wenn du den richtig auf den Sack gehen kannst, wenn du den richtig mal in den Hintern treten kannst, mit irgendwas, egal, es ist fast egal was. Sei es, dass du auf einmal merkst, oh, meine Gruppe ist so toll, die unterstützen mich so irre, die sind dauernd für mich da, das ist total klasse. So, das ist was, was man dabei erleben kann, was man zum einen aber auch zulassen muss und was man vorher in vielen Gesprächen erarbeiten muss. Und ich denke, das ist gerade, da kommen wir wieder an den Anfang. So gegen Spitzeln und gegen Repression hilft, sich gegenseitig zu unterhalten, sich gegenseitig zu bestärken, sich gegenseitig, wie gesagt, die Haltung zu hinterfragen, auseinanderzusetzen, miteinander zu sprechen. Das ist, glaube ich, das A und O bei so, wenn man Bock hat, politisch langfristig aktiv zu sein. Dann macht das auch Spaß. Solche Erlebnisse machen dann auch Spaß. Auch mit dem ganzen großen Nervkram, mit dem man dann zu tun hat.
Na gut, Spaß.
Sprechen hilft.
Sprechen hilft, ja. Der Spaß kommt im zweiten Moment, sage ich ganz ehrlich. Also jetzt mal, nur bei diesem Blödsinn hier mit dem Wandgemälde. Ne? Ersten Moment haben wir natürlich gesagt, oh no, ey. Muss ich mir jetzt dieses Verfahren reinziehen? Als ich dann aber nach dem Studium der Akte feststellte, dass sie sich kompletten Blödsinn ausgedacht hatten, da nahm der Spaß natürlich zu. Ja, weil natürlich klar war, die haben einfach totalen Bockmist gebaut. Darauf ließ sich dann natürlich aufbauen, weil klar war, der Prozess wird entweder platzen oder ich kriege einen Freispruch. Ließ sich natürlich total eine politische Kampagne aufbauen, dass das alles an den Fingern herbeigezogenes Zeug ist und dass es im Grunde genommen nur darum ging, die Kurdistan-Solidarität und diese erste Demo zu Hallendena zu kriminalisieren, wo sie nämlich beim Flaggezahlen niemanden gekriegt haben. So. Die Einschätzung dazu war richtig, die politische Kampagne war erfolgreich, richtig Spaß hat es aber gemacht, weil wir im Grunde genommen wussten, den Prozess können wir gar nicht verlieren. Also das war ein Akt von Gemütlichkeit, den man in solchen Fällen oft nicht hat. Weil es natürlich sein kann, dass es auch um den eigenen Arsch geht. Das macht es natürlich ein bisschen ungemütlicher, sage ich mal. Und klar kann man sagen, ja, je klarer man das hat, umso besser geht es einem dabei. Aber das ist natürlich nicht ohne, sage ich mal.
Ich denke, was für sozusagen dieses Verständnis, was du eben nochmal zwei, vier Beiträge vorher gesagt hast, das Verständnis, warum das überhaupt ein politischer Prozess entscheidend ist, ist, denke ich, wie beim Verfassungsschutz auch, worüber wir eben gesprochen haben, dass man das eben begreift, dass es sozusagen nicht irgendwie neutrale Justiz gibt oder so, die nach irgendwelchen objektiven Maßstäben das Recht durchsetzt oder so, sondern dass natürlich auch das irgendwie sowohl die Staatsanwaltschaft, die Behörden, die Justiz, dass auch die in diesem Staat, der politisch ist, eingebettet sind, dass sagen, diese Strukturen auch aus politischen Individuen bestehen und dass die in der Regel jetzt ja, seltener uns zugeneigt sind, sag ich mal, als vielleicht anderen politischen Richtungen. Und das spielt natürlich dabei eine große Rolle. Und ich finde, wenn man sich das klar macht und wenn man das vielleicht auch in Prozessen erlebt, dann trägt das ganz entscheidend irgendwie dazu bei, dass man sagen, das versteht und besser einordnen kann.
Es lohnt sich auf alle Fälle mal so zu Prozessen zu gehen und sich das mal anzugucken. Dann ist man da schon mal gewohnt, wenn es einen selber trifft. Das hilft. Tatsächlich. Und ansonsten hast du natürlich recht. So, es kommen auch immer wieder Leute zur Roten Hilfe tatsächlich, auch gestandene Linke, die lange in autonomen Gruppen waren und sagen, aber ich war es doch wirklich nicht. Und das ist doch ganz ungerecht, wenn ich jetzt verurteilt werde. Dann können wir immer nur sagen, ja, es geht in diesem Recht in der Justiz, aber nicht um Gerechtigkeit. Das sagen die auch selber, auch von der Justiz, also auch von der Juristerei, von der Theorie der Juristerei her. Es geht nicht um Gerechtigkeit, es geht um das Recht. Und das Recht wird gesetzt von denen, die Herr Buber sind, und das ist das, worum es plötzlich sich dreht.
Naja, ich sag mal, für den politischen Erfolg kann es durchaus aber sinnvoll sein, wenn man sich sicher ist, dass man gewinnt.
Auf jeden Fall.
Weil das macht natürlich die Frage auf, warum eine Staatsanwaltschaft und eine Polizei so eine politische Verfolgung auf einen loslässt, obwohl es juristisch nachher überhaupt nicht haltbar ist. Ne? Also da wird der politische Gehalt, glaube ich, ein bisschen einfacher, einfach deutlicher, ne? Als wenn nachher das Urteil steht, wo erstmal klar ist, wer irgendein schlimmer Finger. Ist das schon so, ne? Also, da, glaube ich, hat man es dann schwieriger, sich politisch gegen durchzusetzen. Es lohnt sich, glaube ich, im Zweifelsfall, aber dennoch, weil, dass man die Chance hat, immer die Unschuld durchzukriegen. Und würde mal behaupten, bei dieser Geschichte jetzt um die Luftballone, das ist ja auch, weiß ich nicht, wird da ja auch kein Geheimnis draus machen, dass ich einer derjenigen bin, die dann Ermittlungsverfahren haben. Und ich glaube, man macht auch kein großes Geheimnis darum, dass die Polizei mich mit viel JPG, ich weiß es gar nicht, Ballonen erwischt hat. Oder was heißt erwischt? Ja. Hätte ich mir doch denken können, Herr Wittenberg, dass Sie damit was zu tun haben. Jetzt muss man mal gucken, was Sie daraus machen. Trotzdem glaube ich, obwohl klar sein kann, dass man deswegen verurteilt wird und auf der anderen Seite überhaupt nicht, weil das juristisch überhaupt nicht geklärt ist, kann das ein total spannender und aufregender Prozess werden. Und ich habe gemerkt, am Anfang habe ich mich wahnsinnig darüber geärgert, dass ich mich mit den vier Ballonen da erwischt habe, weil ich mich auf diesem scheiß Trampplatz einfach zu sicher gefühlt habe. Und dann habe ich gedacht, ey, ich habe doch nichts anderes gemacht, als mir ein paar Ballone geschnappt zu haben. Und jetzt wollen wir nochmal darüber reden, ob das wirklich ein Straftatbestand ist. Und das ist völlig ungeklärt. Und nicht von vornherein sozusagen im Kopf zu haben, du hast da irgendwas Strafbares gemacht. Es ist ungeklärt, ob an dem Tag überhaupt irgendwelche Ballone verboten gehörten. Und es ist ungeklärt, wie sich das überhaupt verhält hier in Niedersachsen mit diesem JPG und JPG-Verbot, jetzt im Unterschied zum Beispiel zu Berlin, und wo die Gesetzeslage eine andere ist. Und ich glaube, da wird man sich trefflich drüber streiten können. Und wenn das dann alles vor dem aktuellen politischen Hintergrund stattfindet, glaube ich, kann das was sein, was Sinn macht, diesen Streit auch wirklich offensiv anzugehen und nicht in eine Ecke drängen zu lassen, wo man denkt, oh, jetzt kriegst du vielleicht den Strafbefehl über 400 Euro, ja, den nehme ich mal an, sondern zu sagen, nee, Leute, so haben wir echt nicht gewettet.
Ja, wobei man natürlich bei diesen ganzen konkreten Sachen immer auch tatsächlich sagen muss, da hast du relativ viel Glück in diesem ganzen Zusammenhang. Das sind halt Sachen, wo du genau so damit umgehen kannst.
Genau, klar,
genau. Das haben die meisten Leute, die bei der Roten Hilfe auflaufen mit ihren Verfahren, blöderweise nicht. So, deshalb ist das immer schwieriger, sowas herzustellen, wo man oder wo die Leute tatsächlich dann irgendwie sagen können, ja, es lohnt sich aber aus dem und dem Grund vielleicht doch irgendwas damit anzufangen oder wie auch immer der Entscheidungsprozess dann ist, Stabilität zu behalten.
Ich würde ja auch nicht sagen, jeder Prozess, also das heißt im Umkehrschluss für mich aber auch nicht, jeder Prozess ist als politischer Prozess führbar.
Ja.
So, also ich finde, man kann da genau drüber nachdenken, wo es Sinn macht oder nicht. Ne? So, da, wo es Sinn macht, würde ich sagen, macht man es. Ne? An anderen Stellen ist das eine juristische Auseinandersetzung und man kann da weder was gewinnen noch verlieren. Und, wogegen, was ich nur eher komisch finde, ist auf der einen Seite, dass da, wo es möglich wäre, dass da den Juristen komplett das Feld überlassen wird. Das fände ich richtig, obwohl die Juristerei manchmal an solchen Punkten auch Teil des politischen Kampfes ist. Und auf der anderen Seite finde ich es genauso langweilig, wenn irgendwelche langen Erklärungen gehalten werden, wo ich mich frage, ja, der Typ sitzt nicht im Knast und muss sich erklären, weil er sich sonst den Leuten nicht erklären kann, weil er die ganze Zeit im Knast sitzt, sondern der ist auch draußen und man könnte sich nachher hier hinsetzen und dann kann die Person das nochmal erklären, das muss man nicht vor Gericht machen. Also das ist ja einfach eine Erklärung in der Erklärung. Das finde ich genauso langweilig, wie ich ehrlich gesagt sagen.
gut, Patentsrezepte gibt es sicherlich nicht und das hängt auch immer von den einzelnen Leuten davon ab. Ich denke, was tatsächlich nach wie vor der Schlüsselmoment ist, weit im Vorfeld, bevor irgendwas passiert, mit Freunden und Freundinnen darüber reden, was man so alles treibt und was passieren könnte und Vorstellungen davon machen, sich soweit es geht oder vielleicht in bestimmten Rahmen darauf versuchen vorzubereiten, also jetzt nicht so gezielt vorbereiten, wie ne, geht es mir dann im Knack, sondern irgendwie einfach miteinander zu reden. Und ne, wie wir am Anfang auch gesagt haben, das hilft tatsächlich auch gegen Spitze in den eigenen Zusammenhängen. Reden hilft. Risiken und Nebenwirkungen wenden Sie sich an Ihren EA und die Rote Hilfe.
Wie war das? Alle an Arthur als Maul, oder?
Nein, in dem Fall eben nicht. Genau, das geht. Ja, gut. Aber ich glaube, wir sind doch fast durch, oder?
Ja.
Ich glaube so. Sonst wiederholen wir uns nur.
Ja, mich würde Moment, also ich habe gerade, wo ja so ein bisschen war, politische Prozessführung. Ich hatte bisher immer nur Sachen, wo es sich nicht gelohnt hat, aber genau was schon gesagt wurde, also kleinig, unspannende Kleinigkeiten, wo es irgendwie, also da hätte man, dann wäre es ein bisschen vielleicht eine Liebesmühle gewesen, da wird es die großen Sachen draus zu machen. Aber keine Ahnung, gibt es hier vielleicht noch andere Erfahrungen? Also wo das vielleicht auch nochmal geklappt hat, wenn man nicht in solchen Luxussituationen oder Luxusrepressionen war. Aber no, das würde mich ja interessieren, weil ihr auch schon so viel geredet habt und vielleicht auch noch andere zu Wort kommen wollen.
Vielleicht ein Prozent Fritz Teufel und das B-Libi. Also Fritz Teufel sagt vielleicht der einen oder dem anderen nochmal was. War, glaube ich, auch Kommune 1 und so weiter später abgetaucht, ist festgenommen worden. Sie haben, glaube ich, Banküberfälle und alles Mögliche andichten wollen. Und er hat dann, der Prozess ist, glaube ich, ein halbes Jahr gelaufen. Er hat schon anderthalb Jahre in U-Haft gesessen oder noch länger. Und hat dann einen Tag vor Prozessende ausgepackt, dass er die ganzen Jahre, wo er angeht, den Untergrund und Banküberfälle und was ich alles gemacht hat, in Wirklichkeit in irgendeiner Fabrik am Band gearbeitet hat, wo es auch genaue Protokolle gab, wann er da gearbeitet hat. Also dass er das alles nicht gewesen sein konnte. Das war natürlich ein Prozess, der jetzt gar nicht von der Prozesserklärung gelebt hat, sondern einfach von diesem Skandal, den das Ganze ausgelöst hat und natürlich davon auch gelebt hat, auch wenn es ihm konkret zu Schaden gekommen ist, dann dass er das nicht schon vorher gemacht hat. Also der Prozess ist natürlich geplatzt, er ist dadurch rausgekommen, aber das hat nicht gekriegt und ähnliches. Weil es hätte ja auch vorher sagen können, obwohl natürlich klar war, wenn er das vorher gesagt hätte, hätten sie sich irgendwas überlegt, was sie ihm sonst noch anhängen konnten. Aber darüber, dass er das genau an dem Ende gesetzt hat, ist das halt geplatzt. Ne? Genauso wie von Fritz Teufel der Satz, wenn es der Wahrheitsfindung dient, da brauchst du keine große, also mit Aufstehen, hat er mal gesagt, ne? Wenn es der Wahrheitsfindung dient.
Aber ich würde nicht so weit zurückgehen und das auch nicht so hochhängen. Ich würde so ganz eher auf so tatsächlich kleinere Ebene anfangen. Es gab vor nicht so langer Zeit einen großen Prozess, sondern einen reinen Prozess in Bückeburg, wo es darum ging, dass tatsächlich junge Antifaschisten, Antifaschistinnen sich gegen die Übernahme der Stadt durch faschistische Kräfte zur Wehr gesetzt haben, und zwar auch psychisch, physisch, nicht nur psychisch, sondern auch physisch. Die haben dann natürlich nach einer Weile einen ganzen Haufen Prozesse am Hacken gehabt und es sind auch zum großen Teil Verurteilungen dabei rausgekommen, nicht bei allen, aber zum großen Teil. Und trotzdem haben sie hinterher festgestellt, wir sind da erhobenen Hauptes rausgekommen. Wir sind nicht eingeknickt. Wir haben nicht gesagt, das war alles falsch und wir tun es nie wieder, sondern wir sind da hingegangen und gesagt, das war richtig so. Wir haben die Faschisten von der Straße gekriegt in Bückeburg und wir sind auch aus dem Prozess rausgekommen, wie wir reingegangen sind, und zwar als Antifaschisten. Das fand ich großartig. Man kann von den Leuten zum Teil halten, das ist sehr, sehr umstritten zum Teil, diese Szene in Bückeburg, halten, was man will, aber das war ein super guter Punkt. Und das sind so Kleinigkeiten, das ist gar nicht viel, was da passiert ist. Aber sie haben natürlich sehr viel dafür getan. Sie haben Bündnisse geschmiedet, sie haben Leute gesucht, die sie unterstützen während der Prozesse, die zu den Prozessen gekommen sind, sie haben Geld gesammelt, Plakate gemacht und was man so alles tut. Das war super, da war auch kein großer politischer Skandal drum zu machen.
Das war einer von so vielen, vielen, vielen Feldwald- und Wiesen-Antifa-Prozessen. Aber für die Leute war das gut.